Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Weltweiter Gebetstag für die verfolgte Gemeinde Jesu. Ich habe einen Text mitgebracht aus der Apostelgeschichte, Kapitel 14, ein kleiner Abschnitt. Wir sehen ihn vorne an der Leinwand. Ja, man kann in dem Text leider nicht mitten im Satz beginnen. Der Abschnitt endet, als ihn die Jünger umringten. Ich werde gleich erzählen, worum es da ging. Stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein. Haben wir das noch dazu? Ja. Ah ja. Und beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an den sie gläubig geworden waren. Und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien und sagten das Wort in Perge und zogen hinab nach Attalia. Drei Gedanken, Ermutigung, Ernüchterung und Erfahrung. Sie sollen diesen Text ein bisschen gliedern. Unterwegs im Auftrag des Herrn, Paulus und sein Team, zunächst mit Barnabas, später mit Silas, sind unterwegs, wir nennen das die Missionsreisen, klingt so ein bisschen nach Urlaub. Dabei war das kein Urlaub. Es war etwas wie eine Expedition in unbekanntes Land zu Menschen, die noch nie etwas vom Glauben an Jesus Christus gehört haben. Es war nicht eine Mission Impossible, aber ein Unterfangen, eine Expedition mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. In Kapitel 14, auf der ersten Expeditionsreise, kommen sie nach Ikonion, das heute türkische Konya, eine Provinz. Was passiert dort? Sie fangen an, Menschen mit einfachen Worten, aber sehr deutlich und klar zu berichten von dem, was Gott in Jesus getan hat. Und sie laden ein zum Glauben. Sofort gibt es Widerstand von jüdischer Seite, großen Aufruhr. Dann ziehen sie weiter nach Lystra. Das ist in der Landschaft Lykaonien, so ein bisschen 30 Kilometer südwestlich von Konya. Und da passiert etwas, da ist ein Mensch, der ist von Geburt an gelähmt. Und Paulus bekommt von Gott die Bevollmächtigung, diesen Menschen zu heilen. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert? Die einen halten sie für Götter und fangen an, sie zu verehren. Und die anderen halten sie für Teufel, weil auch gleich Widerstand sich erhebt. Und es passiert, dass Paulus mit Steinen beworfen wird. Er wird gesteinigt, wird vor die Stadt geschleppt und gesteinigt. Aber er überlebt. Und das Erstaunliche ist, er, Paulus und Barnabas, sein Teamkollege, gehen zurück in die Höhle des Löwen. Sie gehen zurück. Und was tun sie? Sie stärken und ermutigen die junge Gemeinde. Das kleine Pflänzchen, was aufgegangen ist, braucht jetzt Pflege. Und sie fürchten sich nicht, dorthin zurückzukehren, wo sie gerade eben unter Lebensgefahr rausgeschmissen worden waren. Und drei Dinge tun sie. Sie ermahnen oder ermutigen sie. Das Wort ermahnen hat im biblischen Sinne nie nur den erhobenen Zeigefinger. Auch bleibt treu, bleibt bei Jesus. Aber es hat immer auch einen starken, ermutigenden Charakter. Sie haben sie mit Jesus bekannt gemacht, haben sie zum Glauben eingeladen, zu Christus geführt. Und jetzt begleiten und ermutigen Sie sie, Sie schulen sie. Es gibt Jüngerschaftskurse. Was heißt das denn eigentlich, zu Jesus zu gehören? Ist das nur so eine Sache, man hält etwas für wahr oder hat das mit dem ganzen Leben zu tun? Jüngerschaftskurse, Glaubensseminare und Seelsorge. Das ist die Aufgabe von Gemeindegründern. Aber zugleich, Stichwort Ernüchterung, macht Paulus den Christen deutlich, wenn man zum Glauben an Christus kommt, wird man nicht unbedingt überall Bewunderung und Applaus erleben. Das griechische Wort Bedrückung, das hier steht, das meint, wie wenn man etwas, eine Frucht, auspresst, zerquetscht, zerdrückt. Im Neuen Testament wird uns gesagt, wenn jemand zu Christus gehört, dann gehört auch dazu, dass man unter Umständen leiden muss. Der Weg zum Himmel hat viele solcher Stationen und kaum jemand kommt ohne solche Druckstellen oben im Himmel an. Warum muss das eigentlich so sein? Wir müssen durch viel Trübsal gehen, sagt Paulus den Christen hier. Ich weiß nicht, warum das so sein muss. Sind das vielleicht im ganz großen, verborgenen Rahmen der Kampf Licht gegen Finsternis? Ja, sicherlich. Aber Paulus versucht nicht eine Antwort auf diese Frage zu finden, warum müssen wir eigentlich solches erdulden? Es gibt eigentlich nicht wirklich eine befriedigende Antwort darauf. Er sucht keine Antwort, sondern er sagt, wir haben gelernt, sagt er im Rückblick, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen sollten, auf unser Vermögen, sondern dass wir uns ganz und gar auf Gott verlassen sollen. Gottes Wesen ist es nicht zu bedrücken und zu zerquetschen, im Gegenteil. Er ist der Tröster, er hilft uns durch. Das ist seine Lernerfahrung. Ja, von Anfang an, vom Beginn der Kirche Jesu Christi, ist beides da. Ich weiß nicht, wer die Apostelgeschichte, wir hatten vor einiger Zeit die Bibellese, wer die Apostelgeschichte mitverfolgt hat, da heißt es auf der einen Seite, sie hatten eine große Gunst beim Volk. Das heißt, die Gemeinde, die entstand in Jerusalem, wurde mit Wohlwollen betrachtet. Menschen haben das gesehen und waren begeistert, selbst wenn sie nicht unbedingt dazugehören wollten. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Das ist das eine. Aber das andere eben auch, erbitterte Feindschaft, Vertreibung, manchmal sogar bis in den Tod. Wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Ein Satz, der uns überhaupt nicht schmeckt, mir auch nicht. Das möchte ich nicht, das will ich gar nicht. Und es ist ein verständlicher Wunsch, dass man solchem Druck ausweicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Ich will nicht durch Trübsal, durch Bedrückung, ich will nicht gequetscht werden wie eine Frucht. Die Gefahr besteht, dass man entweder sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, nicht wenige haben den Glauben an den Nagel gehängt, weil sie gesagt haben, das will ich nicht. Ich will nicht Schwierigkeiten bekommen, nur weil ich Christ bin, weil ich zu Jesus gehöre. Oder wir verwässern das Evangelium und nehmen die Spitze raus. Jesus Christus, der einzige Weg. Er, die Wahrheit. Er, das Leben. Es gibt keinen Weg an ihm vorbei. Das kann man entschärfen. Indem man davon schweigt, indem man sagt, ach, es gibt viele Wege, multireligiöse, Multioptionsgesellschaft, multireligiöse Wahl, ja, damit ist der Stachel raus, dann greift uns auch niemand mehr an. Das sind die Gefahren. Wir einander, das war das Thema, das wir in Langeoog hatten, da ging es aber um die Generationen. Werde ich ab nächsten Sonntag was drüber machen. Wir einander. Aber ihr Lieben, wir einander, ein Wort, das es so gar nicht gibt. Das heißt eigentlich wir miteinander. Wir einander, so hieß das Thema. Ihr Lieben, wir einander, wir gehören zusammen. Ich will das mal deutlich machen. Wenn aus meiner Familie jemand in Schwierigkeiten gerät, gemobbt wird, angegriffen wird, in Gefahr gerät, dann ist mir das doch nicht wurscht. Dann sage ich doch nicht, ach, das ist meine Cousine oder mein Neffe, der wohnt da oben in Norddeutschland, der ist weit weg, geht mich nichts an. Wenn es meine Familie betrifft, bin ich beteiligt. Dann betrifft es mich auch. Wir waren gestern zu Besuch bei einem der bekannten Motorradclubs, die auch in der Beobachtung stehen und die eigentlich verboten sind. Und wenn man mit den Jungs ins Gespräch kommt, dann lernt man eins. Die stehen füreinander ein mit ihrem Leben. Wenn dem einen irgendetwas passiert, sind alle da. Die Bruderschaft, so nennen sie das, ist das höchste Gebot. Da können wir eine Menge lernen. Gut, ich meine, da gehört auch einiges dazu, was schwarz und dunkel ist und was im kriminellen Bereich ist. Das meine ich jetzt auch nicht. Aber diese Zusammengehörigkeit, das ist das, was anzieht, was attraktiv macht. Wir einander, ihr Lieben, wenn in eurer Familie etwas passiert, irgendeinem, der zu eurer Familie gehört, nehmt ihr das nicht wahr? Nehmt ihr das nicht aufs Herz? Berührt euch das nicht? Es kann doch uns nicht gleichgültig sein. Und es ist doch so, dass wir nicht zwei Gemeinden, zwei Kirchen Jesu Christi haben in dieser Welt. Die eine hier im Westen, wir können uns frei bewegen, wir können entscheiden, wie ernsthaft wir es mit unserem Zeugnis, mit unserem Bekenntnis nehmen oder nicht. Und dann gibt es die anderen. 100 bis 200 Millionen Christen weltweit. Die benachteiligt, ausgegrenzt, von Versorgung ausgeschlossen sind, die verfolgt, bedroht, mit dem Leben bedroht sind. Das ist doch nicht eine andere Kirche Jesu Christi wie die hier bei uns. Wir sind eine Gemeinde, ein Leib. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit, wir einander. Übrigens, und das finde ich erstaunlich, gibt es seit neuestem eine Professur für Religionsfreiheit und Christenverfolgung. Zum ersten Mal in Deutschland hat eine Hochschule eine solche Professur eingerichtet, um dieses Thema wissenschaftlich zu untersuchen. Da gibt es ganz viel Nachholbedarf. Der Professor Christoph Sauer sagt, die großen Kirchen äußern sich sehr häufig zu Menschenrechten, aber sie dürfen das weltweite Leid der Christen nicht vergessen. Finde ich großartig, dass das jetzt hier auch mal auf diese Weise wissenschaftlich bearbeitet wird, das Thema. Gebetstag für verfolgte Christen. Es ist gut, wenn wir nicht nur einmal im Jahr so einen Tag haben. Ich will es mal persönlich so von uns beschreiben. Wir haben dieses Thema nie auf dem Schirm gehabt, bis vor einigen Jahren wir mit Open Doors in Berührung gekommen sind. Und seitdem ist jeden Morgen das Gebetsblatt für ein Land, für eine Familie, für ein Gesicht, für einen Menschen mit in der Gebetszeit dran. Und das berührt uns und wir haben einen Blick gewonnen für die Situation. Und es weitet unseren Horizont. Wir haben nicht mehr nur unsere eigenen kleinen Bedürfnisse im Blick, sondern wir begreifen, wir haben begriffen, es gibt viel Größeres als das, was unser eigenes Leben ausmacht. Ein drittes, Erfahrung. Ja, Bedrängnis, Bedrückung, Benachteiligung, Verfolgung und Vertreibung, das ist die eine Seite und das ist schlimm. Aber das ist nur eine Seite. Es gibt auch die andere Seite. Eine Erfahrungswelt, die uns hier zum ganz großen Teil verschlossen ist. Wir lesen und hören von Erlebnissen, von Wundern, von Glaubensstärkungen, die Menschen vor allem dort machen, wo sie gequetscht, bedrängt, bedroht werden. Und viele sagen uns, betet nicht dafür, dass das aufhört, sondern betet dafür, dass wir in diesen Situationen stark bleiben. Damit viele andere zum Glauben an Jesus finden. Und ich möchte ein Beispiel erzählen, möchte an einem Beispiel deutlich machen, wie Gott handelt, oftmals uns verborgen. Viele von uns erleben so etwas nicht. Menschen erleben so etwas ausgerechnet dort, wo der Druck sehr stark ist. Ich möchte euch von Hussein erzählen. Wir haben heute Eritrea und Jemen. Und Äthiopien liegt neben Eritrea. Und die Geschichte von Hussein handelt aus Äthiopien, der dort geboren wird, muslimisch erzogen. Er besucht die Koranschule. Und als junger Erwachsener wird er von seiner Familie zur militärischen Ausbildung in den Sudan geschickt. Und das Hauptziel, so erzählt er, ist die Zerstörung des Christentums. Und während dieser Zeit seiner Militärausbildung träumt er zum ersten Mal von Jesus. Er erzählt es seinem Ausbilder und er sagt, na, dir ist Mohammed erschienen, um dich zu stärken, dich zu ermutigen. Aber in Husseins Kopf geht es immer wieder rum und er fragt sich, was ist denn eigentlich der Sinn unseres Trainings hier? Warum planen wir Selbstmordattentate auch in unseren Ländern? Und warum hassen wir die ganze Welt, Amerika und vor allem Israel und Europa? Im Trainingscamp lesen sie die Bibel und den Koran und sie wollen aus der Bibel die Widersprüche erlesen und damit die Bibel widerlegen. Und Hussein erlebt, wie beim Lesen der Bibel Jesus ihn direkt anspricht. Ich weiß nicht wie, aber er erzählt das. Und er ist so berührt, dass er die Bibel an sein Herz drückt und anfängt zu weinen. In diesem Augenblick haben Kollegen, mit Auszubildende, das beobachtet und verpetzen ihn. Die Betreuer stürmen rein und stellen den Hussein vor die Wahl. Entweder du wirst hingerichtet oder Haft unter schwersten Bedingungen in der Wüste oder du machst ein Selbstmordattentat. Wobei er natürlich dabei ums Leben kommen soll. Sie entscheiden dann selber und stecken ihn ins Gefängnis bei 40 Grad und er wird todkrank. Er kann sich kaum bewegen, kaum essen und trinken. Und im Delirium, im Fieberwahn, hört er die Stimme, die zu ihm spricht: Ich bring dich nach Hause. Sei bereit, du wirst nicht wieder an diesen Ort kommen. Und tatsächlich gibt es einen Sinneswandel in der Leitung, wie durch ein Wunder wird er aus dieser Gefängniszelle geholt und er darf zurück in seine Heimat. Und auf dem Weg in seine Heimat wird er so schnell wieder gesund, dass es wie ein Wunder ist. Er kehrt aber nicht in den Sudan zurück, sondern er flieht dann in die Hauptstadt. Obwohl er das Handeln Gottes auf so eindrückliche Weise erlebt hat, macht er aber weiter als Trainer für eine islamische Mission. Kurse, so machen wir Christen in Äthiopien das Leben schwer, oder Vorgehen und Nutzen des Dschihad, das ist so sein Programm, das bringt er den anderen bei. Oder so können Muslime die Wirtschaft des Landes kontrollieren, das ist so seine Themen. Und dann passiert wieder etwas. Eines Tages wird er von Straßenräubern angehalten und sie wollen ihn erschießen. Und er fleht die Betreuer an, gebt meinen Ausweis meiner Tante. Dann hört er einen Schuss. Dann hat einer der Straßenräuber einen anderen erschossen, um ihm die Freiheit zu ermöglichen. Sagt, lauf weg, ich bin dein Cousin. Und er läuft weg und läuft und läuft und läuft, Stunden und Stunden. Und abermals hört er die Stimme von Jesus, du gehörst mir. Ich habe dich vom Tod errettet. Jetzt geh nach Hause und erzähle allen, was ich dir getan habe. Hab keine Angst, ich gehe mit dir. Aber jetzt passiert etwas, womit er nicht gerechnet hat. Jetzt beginnt eigentlich erst die Verfolgung richtig. In seiner Familie ist er völlig ausgestoßen. Die Christen, zu denen er kommt, halten ihn für einen Spion. Sein Onkel versucht ihn zweimal zu töten. Die muslimischen Geistlichen versuchen ihn umzubringen. Sie schütten ihm Säure ins Gesicht, wollen ihn vergiften. Irgendwann werden die Bedrohungen so massiv, dass er flieht. Aber an seinem neuen Wohnort lernt er Christen kennen, die ihm vertrauen. Und da beginnt eine ganz neue Etappe in seinem Leben. Und inzwischen sind Jahre vergangen. Heute ist er Missionsleiter für den Dienst unter Muslimen in einer großen Kirche in Äthiopien. In diesem Schulungszentrum werden Christen mit muslimischer Herkunft als Evangelisten ausgebildet. Gottes seltsamer Weg mit einem Menschen. Noch dramatischer, denke ich mal, als bei dem größten Missionar, dem Paulus. Leute, so etwas erleben Menschen nicht hier, wo es nichts kostet. Nichts kostet, Christ zu sein. Das erleben Menschen dort, wo es einen Preis hat, zu Jesus zu gehören. Weltweiter Gebetstag. Ihr Lieben, ich mache euch Mut, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Zu Hause. Lest. Lest von diesen Wundern, von den glaubensstärkenden Geschichten. Die lassen nicht unberührt. Das Thema Verfolgung, Christenverfolgung, ist ein hartes Thema, ja. Aber es ist auch ein unglaublich ermutigendes Thema. Wir nehmen heute zwei Länder in den Blick von 50, Eritrea und Jemen. Beide stehen auf dem Weltverfolgungsindex relativ vorne. Aus beiden Ländern kommen Flüchtlinge nach Deutschland. Probleme werden dadurch natürlich nicht in den Ländern gelöst. Migration löst eigentlich überhaupt keine Probleme, sondern schafft nur neue. Denn dort, wo die Menschen geflohen sind, fehlen sie. Es ist oft die Mittelschicht, die geflohen ist. Gebildete. Und trotzdem sind wir verantwortlich, auch ihnen hier das zu gewähren. Das Recht, das Asylrecht. Gewalt gegen Christen, das hat in den letzten Jahrzehnten unglaublich zugenommen. Vor allem durch das Erstarken des Islam. Der ägyptische Frühling ist wieder zum Herbst geworden. Nigeria, Sudan, Nordkorea, viele, viele, viele Länder. Vieles ist weit weg und berührt unseren Alltag wenig oder kaum. Und trotzdem gehören wir zusammen. Ich will es noch einmal sagen. Wenn ein Körperglied schmerzt, wir haben das vorhin gehört in der Bibellese, wenn ein Körperglied schmerzt, dann ist der ganze Körper betroffen. Wir gehören zusammen als Kirche Jesu Christi. Und das bringen wir zum Ausdruck, wenn wir für sie beten, wenn wir vor Gottes himmlischen Thron für sie eintreten. Ja, viele Millionen haben Leidvolles zu erdulden. Aber nochmal, vielfach erleben sie hautnah die Realität Jesu viel, viel stärker. Nein, ich wünsche mir solche Erfahrungen nicht. Bitte denkt das nicht. Jedenfalls nicht um so einen Preis. Aber ich will von Ihnen lernen, dass es genauso normal ist, um Jesu Willen zu leiden, wie es normal ist, sich so frei zu begegnen, wie wir es hier können. Wir einander. Wir brauchen einander. Sie unser Gebet und wir ihre Glaubenserfahrungen.